Und damit begrüßt sie Andrea Stopp sehr herzlich zu den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Auch in diesem Jahr, wie gewohnt, von 11.30 Uhr bis 13 Uhr haben wir Zeit, die Welt und das eigene Land Deutschland kennenzulernen. Schön, dass Sie zuhören. Schön, dass Sie dabei sind. Jetzt schaue ich erstmal auf unseren Reisefahrplan, meine Damen und Herren. Was haben wir heute für Sie vorgesehen? Wir werden zunächst in der Schweiz Station machen, in einer geschichtsträchtigen Herberge Einkehr halten, im Grand Hotel Giesbach am Brienzer See wird das sein. Wir möchten uns auf die Suche nach dem Hades, nach der Unterwelt begeben. Wo ist wohl der Eingang zu dieser Unterwelt? Na klar, das wissen Sie, in Griechenland. Aber wo genau und wie es dort aussieht, das dann nachher, nach den 12 Uhr Nachrichten. Dann starten wir eine kleine Reihe über Sehenswürdigkeiten, die man nicht sehen kann. Sie werden nachher erleben, was wir damit meinen. Der Tintenfleck in der Lutherstube auf der Wartburg. Da werden wir mal schauen, gibt es den oder hat es den nie gegeben? Gleise, die im Grünen enden. Das ist das Motto unseres Beitrages aus Berlin. Der Gleisdreieckpark, den werden wir kennenlernen. Und zum Schluss der Sendung dann einen Blick zurück werden wir werfen auf ein analoges Relikt. Sie kennen das vielleicht auch noch, diese alten Klapperanzeigen für die Bahnverbindungen in den Bahnhöfen. Also diese vordigitale Bahnhofsanzeige, eine kleine Betrachtung. Das alles im Sonntagsspaziergang. Thank you. zu unserem ersten Beitrag in diesem Jahr. Also wer reist, der muss nicht unbedingt in geografische Fernen aufbrechen. Dass auch das zeitlich Entlegene eine verlockende Ferne sein kann, das beweist im Mutterland des Alpentourismus der Erfolg der Swiss Historic Hotels mit ihrem Konzept der Zeitreisen, so nennen die das. Der Verbund Schweizer Gästehäuser will das historische Bauerbe in der Hotellerie für einen nachhaltigen Tourismus nutzbar machen. Die meisten dieser Zeitreisen führen ins 19. Jahrhundert und damit nicht von ungefähr in jene goldene Epoche, als das Reisen und die Behaglichkeit des Logierens als Kunst entdeckt wurde, aber es noch keinen Massentourismus gab. Sophie Walter hat das Grand Hotel Giesbach im Berner Oberland besucht, das schmuckvolle Belle Epoque Ensemble, das sich auch ein Grand Hotel fürs Volk nennt. Das gilt als eines der Flaggschiffe jener Swiss Historic Hotels. Sein Innenleben präsentiert sich dabei ebenso unzeitgemäß wie die noch unversehrte landschaftliche Umgebung. Und das Ganze zieht Nostalgiereisende an, für die das Hotel mehr ist als ein bloßes Nachtquartier, nämlich das Ziel ihrer Reise.
Verreisen, um im Hotel zu bleiben, das klingt ein wenig paradox. Doch wir haben Gäste, die eben genau das tun, die hier logieren, um den Tag über die Atmosphäre im Haus zu erleben.
Erzählt Marc von Weißenfluh, Direktor des Grand Hotels Giesbach.
Andere kommen wegen der besonderen Ausblicke. Sie wollen schauen und staunen und das Haus am liebsten gar nicht verlassen.
Wer hier absteigt, kann zum Sightseeing auch im Zimmer bleiben. Denn das Anwesen im Berner Oberland, steil über dem Brienzer See, bietet die besten Logenplätze, um der Zusammenkunft der Elemente beizuwohnen, die hier eine urschweizerische Landschaft geformt haben. Mächtige Bergketten, Alpwiesen, dichte Laub- und Nadelwälder, in der Tiefe der eisklar petrolblau schimmernde Gletschersee. Nahe dem Haus tosen gewaltige Wassermassen in schäumenden Kaskaden dem Tal entgegen. Die Giesbachfälle, die dem Hotel seinen Namen gaben, fügen der Aussicht die akustische Komponente hinzu. Weder moderne Zweckbauten noch Verkehrswege beeinträchtigen das Gesamtbild. Alles sieht wohl noch immer so aus, wie es damals gewesen ist, vor über 200 Jahren, als Landschaftsmaler mit ihrem Sinn für große Panoramen den natürlichen Aussichtsposten am Giesbachfall entdeckt hatten. Eine Sitzbank wurde aufgestellt, Jahre später eine Schutzhütte errichtet, dann eine schlichte Herberge auf einsamer Felskanzel. Das Giesbach kam nicht als Palast zur Welt. Höchst bescheiden waren die Ursprünge einer der bewegtesten Schweizer Hotelbiografien. In ihrer Abfolge von Aufstieg und Krisen, Verfall und Wiedererstehen verkörpert sich ein Stück helvetischer Tourismusgeschichte.
Tonight we sleep on silken sheets. We drink fine wine and eat rare meats.
In Giesbach präsentiert sich das Interieur nicht weniger opulent als das draußen. Die festlichen Salons mit ihren Kristalllüstern, den ornamental gemusterten Tapeten und Polstern und mit Kaminen, in denen schon am Morgen Holzscheite knistern, verströmen einen Hauch von Schlossleben. Schwungvoll drapierte Gardinen umrahmen das Naturspektakel vor dem Fenster wie eine Theaterkulisse. So ließ sich schon im 19. Jahrhundert in den Schweizer Grand Hotels der wilden Bergwelt in komfortabler Distanz begegnen. In die Samtsessel gelehnt, Champagner schlürfend. In den oberen Etagen lassen die Antiquitäten bestückten Zimmer und Suiten den Logiergenuss jener frühen Tage des Reisens nachempfinden, als sich der Hochadel oft Wochen oder gar Monate lang im Giesbach einquartierte. so als existiere kein anderes Leben jenseits des standesgemäß umsorgten Daseins im Nobelrefugium. Die landschaftliche Höhenlage entsprach dabei dem Selbstgefühl der Gäste, die sich gesellschaftlich weit oben dünkten, vom Rest der Welt vornehm abgehoben.
Sie wollten hier nicht daran erinnert werden, dass es noch eine andere Welt außerhalb von Gießbach gab,
schreibt der Schweizer Schriftsteller Alain-Claude Sulzer in seinem Roman »Ein perfekter Kellner« über die noblen Bewohner auf Zeit. Im Gießbach entkamen die Weltflüchtigen ihren gesellschaftlichen Zwängen und manchmal auch dem eigenen, eher tristen Leben.
Dort, wohin sie zurückkehren würden, erwartete sie bloß der alltägliche Ärger, das immer gleiche, fortdauernde Alltagsleben, die Dienstboten. Ein Verdruss, dessen Ursache vielleicht gerade jener Wohlstand war, nach dem weniger Wohlhabende sich sehnten. Im Gießbach lebte man auf einer Insel.
In solchem Inseldasein liegt bekanntlich der Reiz jedes Aufenthalts im Hotel.
Man gerät hier regelrecht in einen gewissen Schwebezustand, von der gewohnten Umgebung, aber auch von der Gegenwart losgelöst. Das macht ja vor allem historische Hotels so attraktiv. Unsere gesamte Ausstattung führt die Gäste gleichsam auf Zeitreise ins 19. Jahrhundert.
Nirgends ist die Zeit flüchtiger als im Hotel. Aber in diesen Räumen und Atmosphären scheint sie aufgehoben und konserviert zu sein. Zwischen all dem neobarocken Dekor, den goldgerahmten Spiegeln, dem Plüsch und Stuck, den Gipsengeln am Plafondhimmel, wird man im Gießbach in ein anderes Jahrhundert wie in einen Kokon eingesponnen. Doch schon der Zugang zum Haus ist von einer Brise Retro umweht. Wer von Interlaken entschleunigt mit dem Salondampfer über den Brienzer See anreist, für den beginnt das anachronistische Szenario bereits vor der Ankunft. An der Anlegestelle, wo direkt nebenan der Gießbachfall donnernd in den See stürzt, wartet die tannengrüne Standseilbahn. Seit 1879 erreichte so die illustre Gästeschaft ihr Reiseziel völlig anstrengungslos. Davor hatten sich manche der verwöhnten Hoheiten noch mit der Sänfte den Berg hinauftragen lassen. Gleich hinter dem Eingangsportal des Hotels wachen zwei Damen der Gesellschaft von großen Leinwänden herab über die Säle ihrer Epoche. Während die überdimensionierte Pendeluhr viermal täglich wird sie von Hand aufgezogen, den Ankommenden sogleich ins Bewusstsein ruft, dass auch an diesem Ort die Zeit vergeht, wenn auch gefühlt in einem anderen Takt. Dass Nostalgiereisende heute überhaupt in dem Relikt des Schweizer Hochtourismus stilgerecht logieren können, beruht auf einer Initiative, die nationale Berühmtheit erlangte. Etwa 100 Jahre nach seiner Erbauung im Jahr 1875 sollte der verblichene, wirtschaftlich unrentabel gewordene Kitschkasten seinen Platz nämlich für ein sogenanntes Jumbo-Chalet aus Beton räumen. Der schweizweit bekannte Umwelt- und Denkmalschützer Franz Weber hatte dies im letzten Moment verhindert. Marc von Weißenfloh schildert die Situation.
Ende der 1970er Jahre befand sich das Gebäude in einem desolaten Zustand. Es war praktisch eine Ruine. Zwei Kriege und die Weltwirtschaftskrise hatten dem Hotel wirtschaftlich massiv zugesetzt. Davon hat es sich nie mehr wirklich erholt.
Andere Häuser befanden sich in einer ähnlichen Lage. Und schon seit den 50er Jahren hatte eine Abrisswelle einst prächtige Anlagen unwiederbringlich zerstört. Vielerorts ragten verfallende Prunkbauten aus der Pionierzeit des Alpentourismus nur mehr als Zeugen einer überlebten Ära in die Gegenwart hinein. Der konservative Heimatschutz, für den die Traumschlösser der Aristokratie und des städtischen Großbürgertums die bäuerliche Kulturlandschaft verschandelten, und die Modernisierer, die die Traditionshäuser durch zeitgemäße Architektur ersetzen wollten, bildeten eine ungleiche Allianz, die sich im Ziel jedoch einig war. Die hässlichen Unmöbel sollten verschwinden.
Franz Weber konnte den Abbruch dieses Juwels der Belle Epoque gerade noch rechtzeitig abwenden. In kürzester Zeit gründete er die Stiftung Gießbach dem Schweizer Volk. Unter begeistertem Zuspruch der Bevölkerung sammelte er die nötige Summe an Geld, um die Domäne originalgetreu sanieren zu lassen. Tausende von Kleinaktionären erwarben Anteile an dem Haus. Auf diese Weise sollten sich die Schweizer selbst ein Hotel schenken, ein Grand Hotel fürs Volk.
Die Gießbach-Rettung gilt seither als das Schlüsselereignis für die Wiederaufwertung historischer Hotelbauten in der Schweiz, bis hin zum später gegründeten Netzwerk der Swiss Historic Hotels. Als Gegenreaktion auf die zerstörerischen Seiten des Massentourismus besann man sich zurück auf die eigene historische Substanz. Betagte Gästehäuser wurden auf einmal als erhaltenswertes Kulturgut neu entdeckt. Ihre Gemäuer hatten vieles erlebt. In ihnen wollte man nun etwas Entschwundenes wiederfinden, die Spuren einer verlorenen Zeit zelebrieren. Einer, der diese geschichtsträchtigen Herbergen besonders geschätzt hat, war der Dichter und passionierte Hotelgänger Friedrich Dürrenmatt. Seine Dankesnotiz an Franz Weber, den Retter vom Gießbach, hängt in der Lobby des Hotels aus. Seit 1984 bietet das Domizil am Wasserfall wieder Einlass in eine Welt zwischen den Epochen. Wo sich in den Tagen feudaler Reiselust Europas oberste Noblesse dem Müßiggang ergab, wo die feinen Damen in ihren ausladenden Roben durch die Säle und breit angelegten Korridore stolzierten, dort flaniert heute eine gemischte Gästeschar, von der Rucksackreisenden bis zum gediegenen Stammgast. Manch seltsamer Stilmix zwischen dem schwelgerischen Gründerzeitambiente und dem meist leger gewandeten Publikum inklusive. Die Übereignung des restaurierten Prachtbaus ans Schweizer Volk, wie es hieß, lässt sich dabei auch an den für ein Grand Hotel relativ volksnahen Preisen der Zimmer und Suiten ablesen. Man wolle keine Hemmschwellen generieren, erklärt Marc von Weißenfloh. Vielmehr durch Nahbarkeit und durch Nachhaltigkeit das Image eines elitären Etablissements abstreifen. Bodenständig gibt sich das Hotel in der zunehmenden Selbstversorgung aus den eigenen historischen Gartenanlagen.
Die Produkte für unsere Küche beziehen wir aus der Region oder aus eigenem Anbau. Dieses nachhaltige, zu einem wachsenden Teil autarke Haushalten verdeutlicht, auch wirtschaftlich, dass Gießbach ist so etwas wie ein eigener Kosmos.
Grand Hotels sind heute wie damals. Mehr als eine Station auf dem Weg oder eine Schlafstadt, die man nach ausgedehnten Touren aufsucht. Sie sind ein Reiseziel an sich und eine ganze Welt im Kleinen. Lebenswege kreuzen sich in der geschlossenen Hotelgesellschaft. Ereignisse konzentrieren sich auf begrenztem Raum und in befristeter Zeit wie unter einem Brennglas. Das Hotel, ein Spiegel der Zeitgeschichte. Eine Bühne für Geschichten. Fernab des Alltäglichen ist es wie dafür gemacht, auch den Stoff für Filme und Romane abzugeben. Vornehme Kellner im schwarzen Frack, die ebenso gut Herrschaft sein könnten. Exzentriker, Liebesverräter und Hochstapler gehören zu deren Stammpersonal. Solcher Art literarische Weihen hat das Gießbach bereits erworben. Für seinen preisgekrönten Roman »Ein perfekter Kellner« hat sich Alain Claude Sulzer realer Örtlichkeiten bedient und die Liebesbegegnung zwischen zwei Männern im Mikrokosmos der historischen Herberge angesiedelt. Es sind die 30er Jahre. Die Belle Époque existiert da schon nur mehr in der Rückschau, während man noch versucht, nahtlos an Vergangenes anzuknüpfen. Doch sind die Risse in der Fassade unübersehbar. Ähnlich wie im Zauberberg von Thomas Mann, dem eine zentrale Figur in Sulzers Roman deutlich nachempfunden ist, steht die Stimmung im Zeichen des Niedergangs und heraufziehenden Unheils.
Es war, als wolle sich die ganze Welt im Grand Hotel Gießbach versammeln, bevor sie sich in viele Einzelteile auflöste.
Sulzer beschreibt das Milieu, das damals im Hotel verkehrte, als
jene Gesellschaftsklasse, die hier unbehelligt von Politik und Geschäften erholsame Tage in gehobener Atmosphäre verbrachte. Doch handelte es sich selten um die allerhöchste Gesellschaft, denn die große Zeit des Grand Hotels war vorbei. Der Adel, der sich im Gießbach blicken ließ, war von geringem Rang.
Die gut betuchte Klientel blieb zunehmend aus. Aber noch funktionierte der Hotelbetrieb in den gewohnten Routinen. Jedenfalls bemühte man sich, dies so erscheinen zu lassen und das Ende glanzvoller Zeiten so gut es ging hinauszuzögern. Alles sollte sein, wie es gewesen ist. Hierbei bestand die Aufgabe des Personals vornehmlich darin, mit den Wänden und Tapeten zu verschmelzen, vor denen es so leise wie möglich seine Arbeit zu verrichten hatte, im immer gleichen Rhythmus. Während hinter dem Rücken der Gäste die Hektik umso größer war, mahnt Sulzers perfekter Kellner Ernest seinen jungen Kollegen Jakob an, sich Zeit zu lassen.
Denn der Anblick nervöser Unrast musste den Hotelgästen unbedingt erspart bleiben. Es durfte nie der Eindruck entstehen, das Grand Hotel hätte zu wenig Angestellte und diese wenigen wären deshalb ständig in Eile. Ernest erklärte, nimm alles leicht. Tu so, als ob du sehr viel Zeit hättest. Arbeite nicht zu schnell und nicht zu langsam. Arbeite mit gleichmäßigen Bewegungen. Dann fühlen sich die Gäste wohl.
Der Mythos Grand Hotel wird im Gießbach in all den überlieferten Ritualen der gehobenen Gastlichkeit wieder täglich neu aufgeführt. Er wird auch als ein Thema gespiegelt, wenn etwa Lesungen aus dem Genre der Hotelliteratur auf dem Veranstaltungsprogramm stehen. Alain-Claude Sulzers feinsinniger, im Stil selbst etwas anachronistischer Gießbach-Roman findet sich auf dem Nachttisch jedes Zimmers als Lesevorschlag ausgelegt. Seine Lektüre am originalen Schauplatz der Geschichte verdoppelt das Empfinden der Gäste, für die Dauer eines Aufenthalts ein wenig aus der Zeit gefallen zu sein.
Das war also unser Ausflug in die Schweiz. Vielen Dank an Sophie Walter, die uns diesen Einblick gegeben hat in das Grand Hotel Gießbach. Gesprochen haben Anke Lanak und Karl-Heinz Herber, auch diesen beiden recht herzlichen Dank. Wir haben noch ein paar Sekunden Zeit bis zu den Nachrichten und im Anschluss, 12.10 Uhr, bitte ich Sie, wieder mit dabei zu sein. Es geht in die Unterwelt und in die Lutherstube und nach Berlin ans Gleisdreieck.